FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes.
Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FVI-Podcast. Und es wurde eben schon geunkt, dass ich mein Intro ändern sollte, aber das macht gar keinen Fall. Mir gegenüber sitzen zwei gut aussehende Herren. Bei einem sagte ich eben, er hätte sich als älteren Herren angekündigt, aber das könnte ja gar nicht sein. Also es wäre die falsche Person anwesend. Und das ist natürlich der wie immer strahlende Markus Ahorner, trotz alkoholfreiem Gin. Und zusätzlich haben wir Sebastian Fink hier. Hallo Sebastian.
Hallo Sebastian.
Hallo, danke für die Einladung.
Sebastian, was führt dich denn in einen Podcast über Industrie und Innovation?
Ja, wir wollten uns heute ein bisschen unterhalten über Gebrauchsdauer von Sicherheitstechnik und was das tatsächlich für jeden Produktionsbetrieb oder Logistikbetrieb oder jeder Betrieb, der irgendwie mit Elektrotechnik zu tun hat, davon betroffen sein wird.
Du hast ja eine kleine Historie und hast ja schon mal was von Instandhaltung gehört in deiner jüngeren Vergangenheit. Vielleicht magst du da kurz ein, zwei Worte zu verlieren, wo du herkommst und was du jetzt auch machst.
Ja, gerne. Also, Ausbildung habe ich vor 25 Jahren mal gemacht, Elektrotechnik, habe dann über Abendschule meine Elektrotechniker hinten dran gesetzt, war dann etwas über 20 Jahre in Chemie, Petrochemie, zuletzt 10 Jahre in einem Lebensmittelbetrieb, in der Instandhaltung tätig, Elektro-Automatisierungstechnik und war, wie man sehr so oft kennt in den Betrieben, wenn die Anlage nicht läuft, dann gibt es ein Telefon von einem bestimmten Mitarbeiter und das war dann zumeist ich. Ich habe Riesenspaß dran, wenn etwas nicht läuft und alle sich schon am Kopf kratzen, dann eben ja zusammen mit dem Team die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Habe das zuletzt 10 Jahre gemacht. Das war eine, von der Inbetriebnahme bis in den ja, Standardbetrieb eine Großbäckerei. Und da sind wir 2019 über ein Problem Obsoleszenz im weiteren Sinne gestolpert. Und das ist diese Idee, was wir jetzt vermarkten und in einem Teilbereich davon Sicherheitstechnik und Gebrauchsdauer, da wollen wir heute drüber sprechen.
Absolut, genau. Ja, ich sage mal so, der ein oder andere erinnert sich vielleicht auch noch an zum einen deinen Gastauftritt quasi im Rahmen der Maintenance. Messe. Wir hatten mal eine Sonderfolge gemacht, wo wir schon mal das Thema kurz angerissen hatten. Und der Carsten Finke war ja auch schon mal bei uns im Podcast, der mit dir zusammen quasi an dem Thema arbeitet, wenn man das genau ein bisschen einordnen kann. Gut, dann gehen wir direkt mal rein in das Thema Gebrauchsdauer von Sicherheitseinrichtungen. Was ist denn da eigentlich das Problem?
Ja, also vielleicht muss ich ganz kurz, dass wir das nachher vernünftig auseinanderhalten können, weil alleine schon bei dem Wort Obsoleszenzmanagement steigen schon die ersten aus und sagen, was ist das denn außer unschürig? Obsoleszenzmanagement kann man mal ganz, also Obsoleszenz ist ja das nicht mehr vorhanden sein oder nicht mehr zur Verfügung stehen von Dingen. Also machen wir ein einfaches Beispiel. Wenn ich vor 30 Jahren zum Opel-Händler gegangen bin und habe gesagt, ich brauche einen Vergaser für meinen Opel Kadett, dann hat der gesagt, kein Problem. Gehe ich heute zu dem gleichen Händler und will für den gleichen Kadett den gleichen Vergaser, dann sagt er, nein, dieses Teil ist obsolet, das kriegst du nicht mehr. Und genauso verhält es auch mit einem Commodore 64 oder auch mit jeder anderen Steuerung. Und da gibt es zwei Gruppen. Da gibt es einmal die geplante Obsoleszenz, das ist ganz früh, und es gibt die ungeplante Obsoleszenz. Auf die geplante, das ist dann, das kennen wir alle, die Druckerpatronen, die nach so und so viel Seiten einfach nicht mehr funktionieren. Da wollen wir gar nicht eingehen, weil das sind künstlich rein ingenierte Defekte, um künstlich Umsatz zu generieren, wollen wir gar nicht drauf eingehen. ungeplante Obsoleszenz ist eben der Vergaser vom Opel Kadett oder eine S7-Steuerung, wobei Siemens da auch nur einer von den ganzen Spielen, die sind genauso gut und genauso schlecht. Ich will die gar nicht bewerten, darum geht's gar nicht.
Nee, aber die kennt jeder in der Industrie, deswegen bringen wir die auch immer.
Genau, die sind einfach ein guter Standard, jeder kennt die, jeder hat schon mal was damit zu tun gehabt. Heute gibt es keine Siemens S5 mehr. Die war in den 80er bis Mitte der 90er, vielleicht auch Ende der 90er, war das die Standardkomponente. Und irgendwann gab es die nicht mehr. Das war aber ungeplant. Also die haben sie irgendwann mal entwickelt und wussten gar nicht, Mensch, werden wir die 10 oder 15 oder 18 Jahre bauen? Irgendwann war es halt soweit. Und jetzt müssen wir unterscheiden zwischen einem koordinierten und einem unkoordinierten Auslaufen. Was die damals gemacht haben, war koordiniert. Die wussten genau, wir werden das Ding in 3 Jahren, wenn wir die Produktionsmaschine abstellen. Ist koordiniert, der Kunde kann sich darauf einstellen, kann sich Ersatzteile hinlegen oder. Unkoordinierte Obsoleszenz, das hatten wir vor ein paar Jahren, als sich da so ein kleines Schiff im Suezkanal quergestellt hat. Plötzlich war Holland in Not, man hat die Teile nicht mehr bekommen. Und jeder hat versucht zu kaufen, zu hamstern. Klopapier war nochmal eine andere Folge. Aber jeder hat versucht, Ersatzteile zu hamstern. Das war unkoordiniert.
Anrainer sagten, Ägypten keine Teile mehr.
Genau. Ja. Also ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn man sich jetzt überlegt... Das ist ja ein
Gedanke.
Ja. Wenn man sich überlegt, China hat jetzt was 60 Kampfjets über Taiwan fliegen lassen, wenn das da unten rumst, was das, dann haben wir mal richtig unkoordiniert. Das sind aber nicht die Punkte, über die ich heute sprechen will. Bei den Steuerungen, jetzt muss ich die Brücke bauen zu der Sicherheitstechnik, gibt es ja nicht nur, wenn Lichtschranke belegt, dann Magnetventil aus, sondern es gibt ja auch Notaustaster. Also, um das ganz einfach zu machen, da muss man sich sagen, Mensch, meine Maschine, ich nehme jetzt irgendein Beispiel, was möglichst vielen Betrieben drin ist, vielleicht ein Palettierer, wo irgendwelche Pappschachteln auf eine Palette gepackt werden. Wenn so ein Palettierer die Möglichkeit hat, eine 800 Kilo schwere Palette von links nach rechts zu fahren, dann hat er mit Sicherheit auch die Möglichkeit, einem Mitarbeiter den Arm zu brechen. Da muss natürlich eine Gefährdungsbeurteilung gemacht werden. Und da steht dann vielleicht drin, Mensch, damit der Mitarbeiter da nicht rankommt, bauen wir einen Zaun drumherum. Da kommt ein Sicherheitslichtgitter hin und dieses Sicherheitslichtgitter hat einen maximalen Abstand der Lichtstrahlen von 10 Zentimeter. Und da gibt es natürlich ganz viele tolle Normen dafür, die man das klassifiziert. Und seit spätestens 2012, das war auch ganz, ganz schwierig, weil jeder macht es ein bisschen anders und jede Norm hat Übergangsfristen und jede Norm verweist nochmal ein bisschen weiter. Ich versuche es ein bisschen zu vereinfachen, auch wenn dann bestimmt der ein oder andere sagt, nein, im Detail ist es aber falsch. Seit Anfang 2012, also vor 14 Jahren, ist die DIN EN ISO 13849. Genau. Also das ganze Thema kann man super leicht abkürzen. Die gültigen Normen sind anzuwenden. Punkt.
Gut, dann sind wir fertig. Was machen wir? Dann können wir noch. Wie viel gibt es von denen? 50.000 oder 100?
In dieser 13849 gibt es einen Punkt. Tatsächlich sind es 2 Sätze, die in diesem Punkt drinstehen. Und da ist eigentlich schon das ganze Problem der Ursprung des Problems, aber die Abhandlung des Problems. Gebrauchsdauer. Zeitraum, der die bestimmungsgemäße Verwendung eines SRP, Safety Reliable Parts, also eines Sicherheitsrelais, abdeckt. Das Sicherheitsrelais wird üblicherweise nach Ablauf der Gebrauchsdauer ausgetauscht. Okay. Das Sicherheitsrelais, also so ein Notausrelais, ein Sicherheitsvorhang, eine sichere CPU, ein Laserscanner oder. All diese Bauteile müssen nach der Gebrauchsdauer ausgetauscht werden.
Jetzt kommt die Preisfrage, wann ist die Gebrauchsdauer zu Ende? Ne?
Genau, jetzt ist die Frage, wann ist die Gebrauchsdauer zu Ende? Und da hilft ja meistens die Anleitung des Herstellers. Und wenn man dann in die Anleitung des Herstellers reinschaut und dann stellt man fest, dass es jeder ein bisschen anders macht. Ich suche mir gerade mal, wo ich das hier habe.
Und die meisten fangen jetzt wahrscheinlich, die gerade zuhören, auch an zu suchen und sich zu überlegen, wo kann das wohl bei mir stehen?
Genau.
Und das sind so ungefähr 2000 verschiedene Anleitungen von 1200 Herstellern. Das kann man sich vorstellen, ne?
Jetzt kommt das erste Problem, was im Prinzip ja auch der Kern von der Inspers ist. Jetzt schauen wir unseren Produktionsbetrieb an. Es ist ja nicht so, dass der Produktionsbetrieb jetzt nur Teile von einem Hersteller hat. Völlig egal, Beckhoff, Siemens, Lenze, völlig egal. Nehmen wir uns Siemens, wobei die nicht essentiell schuld sind, aber jeder kennt Siemens. Jetzt schauen wir uns, schauen wir uns erstmal Siemens an, aber das Problem ist ja nachher, dass die Instandhaltung nicht nur Siemens, sondern ganz bunten Strauß hat. Jetzt schauen wir zum Beispiel mal bei Siemens in das Datenblatt von einem G120 Frequenzumrichter rein und suchen nach dem Begriff Gebrauchsdauer und dann finden wir auf der Seite 262 von 300, ist also schon sehr wahrscheinlich, dass ein Instandhalter soweit liest. Da steht.
Also üblicherweise lernen Instandhalter mindestens 90% der Bewegungsanleitung auswendig, habe ich mir sagen lassen.
Ja, oder sie liegen so lange im Schaltschrank, bis sie dann doch mal wegfliegen. So, jetzt, ich lese jetzt einfach mal vor. Gebrauchsdauer ist jetzt von einem Frequenzumrichter. Sie dürfen den Umrichter mit integrierten Sicherheitsfunktionen nicht länger als 20 Jahre betreiben. Der Zeitraum von 20 Jahren zählt ab Lieferdatum und kann nicht durch einen so und so Test verlängert werden. Auch dann nicht, wenn Sie den Umrichter zwischenzeitlich außer Betrieb nehmen.
Oh, das ist eine schlechte Nachricht für alle, die sich ganz viel Sachen eingeschweißt aufs Lager gelegt haben. Die sind nämlich damals alle geliefert worden. Ne?
Ja, also ich nehme jetzt einfach wieder so ein Beispiel aus der Instandhaltung. Man hat jetzt vier Palettierer bei sich in der Firma stehen und sagt, Mensch, jetzt haben wir hier vier nagelneue Palettierer. Jetzt brauchen wir natürlich auch ein paar Ersatzteile. Und da gehört natürlich auch so ein, um jetzt mal einen anderen Hersteller zu nehmen, so ein Pilzrelais vom Pnotz gehört ja da auch dazu. Und ganz besonders vor dem Hintergrund, wenn das Sicherheitsrelais ausfällt, dann steht die Maschine unter Garantie. Bei einem Schütz, bei einem Frequenzumrichter, da kann ich vielleicht noch irgendwie irgendwas frickeln. Bei einem Sicherheitsrelais ist Game Over. Jetzt habe ich vier Palettierer dastehen. Ich lege mir zwei Relais auf Lager. Jetzt haben die Biester aber 20 Jahre wunderbar funktioniert. Jetzt ist es nicht nur so, dass ich die vier austauschen muss, die zwei nehme ich original verpackt und werfe es auf den Müll.
Oder
und das Ganze zu einer Zeit, wo alle diskutieren, wir müssen die Maschinen länger laufen lassen.
Nachhaltigkeit,
wir müssen sparen. Es ist sehr, sehr schwierig für mich zu greifen, das Ganze.
Ja, das haben wir doch oft in Deutschland, ja, dass sich so Prioritäten, Priorität heißt ja eigentlich, ich bringe Wichtigkeiten in eine Reihenfolge und wir wollen eigentlich alle Prioritäten ganz oben haben. Also wir haben Priorität 1, 1.1, 1.1.1, aber die sind alle oben und die sind alle gleich wichtig und irgendwann kollidieren die. Und was du jetzt beschrieben hast, ist ein wunderbarer Fall von Kollision. Also Nachhaltigkeit plus Ende der Gebrauchsdauer plus Anforderungen an die Sicherheit plus eine Norm, in der steht wegschmeißen. Wenn man das interpretiert, das beißt sich an allen Ecken, ne?
Ja. Also letztlich ist das überhaupt gar kein neues Thema. Ich habe mit Sicherheit nicht die älteste Anleitung gefunden, die es am Markt gibt, aber das älteste, was ich gefunden habe, war von einer Siemens S5, von einer 115F, also einer sicheren SPS, aus dem Jahre 91. Da ist es noch nicht als Gebrauchsdauer bezeichnet, aber da wurde das Ausfallverhalten von Elektronikkomponenten beschrieben. Und jetzt muss man vielleicht 1991, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, jetzt muss man so, welche Zeit war damals? 1991 hat ein Computer Prozessoren mit 33 Megahertz. Zur Erinnerung, Windows 3.11 ist 93 auf den Markt gekommen. Also
da war auch sowas wie SMD doch eher noch die Ausnahme als die Regel.
Genau.
Also das war noch eine etwas andere Elektronikgeneration. Also was mich jetzt gerade noch umtreibt, um nochmal auf das Thema der Formulierung zu gehen, ne, was ich ja schon mal spannend finde, ist, dass das Lieferdatum zählt, was ich persönlich schon etwas merkwürdig finde, weil Produktionsdatum würde ich verstehen und auch Einsatzdauer würde ich auch verstehen. Lieferdatum verstehe ich überhaupt nicht. Weil ich
Lieferdatum hat eine Logik, ne? Aus Sicht des Herstellers, der sagt, mir ist es vom Lager gegangen, was ihr damit macht, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, an dem Tag, an dem ich das geliefert habe und als es dann bei euch eingetroffen ist, habt ihr es eingebaut und ab da benutzt. Das ist der Zeitpunkt, den ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Das hat schon eine gewisse inhärente Logik, aus dieser Sicht, ja.
Ja, aber Es wäre ja an der Stelle, wenn das jetzt die Anleitung wäre, Mensch, ab Lieferdatum, da müsst ihr danach schauen. Das wäre ja zu einfach. Die Instandhaltung hat ja mehrere Hersteller und jeder Hersteller macht es ein bisschen anders. Ich habe jetzt einen anderen Hersteller aufgemacht und da lese ich jetzt auch einfach mal draus vor. Die Gebrauchsdauer der verwendeten Komponente ist zu beachten und einzuhalten. Nach Ablauf der Gebrauchsdauer einer Komponente muss die Komponente ausgemustert bzw. ersetzt werden. Ein Weiterbetrieb ist nicht zulässig, Ausrufezeichen.
Und wahrscheinlich, um das zu erweitern, muss ich das alles zukünftig auch dokumentieren. Es reicht also nicht zu sagen, ist ja logisch. Ne?
Die angegebene Gebrauchsdauer zählt ab Fertigungsdatum. Die Fertigungsdaten sind fest in der Komponente hinterlegt und kann über den Parameter so und so ausgelesen werden. Also die machen es wieder anders.
Und so viele Teile hat man ja nicht in der Fabrik, sind ja maximal ein paar hunderttausend.
Genau, also bei 3000 Frequenzumrichtern unterschiedlicher Hersteller und unterschiedlicher Gerätegeneration, da kann man das ja mal machen. Es sind auch nicht, die 20 Jahre sind nicht fix. Ja, das ist auch immer mal anders. Die meisten machen 20 Jahre, das ist, stimmt erstmal. Aber ich suche jetzt gerade. So. Hier habe ich einen Hersteller, einen Frequenzumrichter, ist ein asiatisches Produkt, ein qualitativ ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. Die Bedienungsanleitung hat insgesamt 990 Seiten und auf der Seite 276, und den Satz können wir auch gleich mal sezieren, der ist nämlich auch wunderbar. Jetzt steht hier, unter Tabellen kommen dann Warnung, 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 Hinweis, und der unterste Hinweis: Frequenzumrichter mit integrierter Sicherheitsvorrichtung müssen 10 Jahre nach der ersten Verwendung ersetzt werden.
Jetzt haben wir alle Varianten.
So, jetzt die Frage, was ist die erste Verwendung? Ist das dann, wenn der Anlagenbauer das erste Mal Strom drauf gibt? Oder ist das dann, wenn beim Kunden aufgebaut wird und die Inbetriebnahme beginnt? Oder ist das ab dann, wenn er die Produktion startet? Kann man diskutieren. Das Wort Gebrauchsdauer wurde auch nicht verwendet. Also wenn ich die Anleitung aufmache und nach Gebrauchsdauer suche, finde ich nichts. Und ganz ehrlich, Seite 276 von 990, puh, starker Tobak. Also
jetzt verstehen wir aber, warum Friedrich Dürrenmatt sein Buch damals nicht genannt hat, der Frequenzumrichter und sein Henker. Denn das ist ja irgendwie Stoff, das ist ja Stoff für einen Roman, was du jetzt eben, oder zumindest mal für ein Drama.
Ja. Und wenn man jetzt überlegt, Mensch, seit 2012 muss diese EN 13849, ach so, jetzt gibt's bestimmt den einen oder anderen, der sagt, ach, wir haben ja unsere Anlagen gar nicht nach 13849 bestimmt. Da habe ich ein anderes Gleis, wo auch noch der Zug angerollt kommt. Betriebssicherheitsverordnung. Das trifft, glaube ich, dann doch noch die allermeisten. Betriebssicherheitsverordnung, Paragraph 10, Instandhaltung und Änderung von Arbeitsmitteln. Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaßnahmen zu treffen, damit die Arbeitsmittel während der gesamten Verwendungsdauer den für sie geltenden Sicherheit- und Gesundheitsschutzanforderungen entsprechen und in einem sicheren Zustand erhalten werden. Dabei sind die Angaben des Herstellers zu berücksichtigen. Jetzt sind wir wieder in der Anleitung, die sagt, Edge nach 10 oder nach 20 Jahren muss das Teil ausgetauscht werden, ob es funktioniert oder nicht. Es geht einfach nur darum, die Ausfallwahrscheinlichkeit wird höher und mit jedem Ausfall kann natürlich tendenziell ja auch ein Sicherheitsvorfall, ein Personenschaden, ein Umweltschaden, irgend sowas passieren.
Ja, das heißt also, ich tue gut daran, mich an diese Vorgaben zu halten. Ich denke mal, das können wir erstmal so festhalten. Jetzt haben wir natürlich Folgendes schon mal festgestellt. Organisatorisch etwas anspruchsvoll. Nennen wir es so. Ja, also es ist durchaus mit etwas Aufwand verbunden. Also das heißt, ich kann jetzt die nächsten paar Jahre kann ich meine Instandhaltungsabteilung abstellen und kann die Betriebsanleitung lesen lassen und durch die Gegend rennen lassen, wo denn Sicherheitseinrichtungen verbaut sind, um zu gucken, wann ich die denn austauschen muss. Aber es gibt doch bestimmt was Besseres von Ratiofarm.
Ja, also aus dem Instandhaltungstagesgeschäft ist es so, die Anlagenbetreiber haben zwar für gewöhnlich die Dokumentation, großes Sternchen, als PDF. Und jeder Hersteller macht es ein bisschen anders. Und wenn man es ganz schlecht hat, dann hat man tatsächlich einen Maschinenbauer, der vielleicht seine Ersatzteile sogar noch umgelabelt hat, der mir nicht die Originalteilenummer gibt, sondern nur über das Ersatzteilgeschäft nur über ihn abwickelt. Das macht es natürlich nochmal unhandlicher. Jetzt haben zwar die meisten Firmen in irgendeiner Art ein Warenwirtschaftssystem, ein ERP-System, wo sie sagen können, ja, hey, wir haben in den letzten 10 Jahren haben wir von dem Sicherheitsrelais 4711 haben wir 8 Stück gebraucht. Prima. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber wenn es jetzt soweit ist und es kommt der Tag X, 2012 plus 20 Jahre, ich muss zum Jahr 2032 alle Sicherheitsrelais bei mir im Betrieb austauschen, dann muss ich ganz klar vorher die Information haben, wie viele von den Biestern habe ich wo verbaut. Also ansonsten brauche ich ja fast nicht anfangen. Und wenn man das Ganze jetzt auch noch mit dem von Anfang besprochenen Obsoleszenzthema, also ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe eine Anlage gekauft, betreibe die seit 18 Jahren und sage, Mensch, jetzt muss ich mich mal drum kümmern, was da mit den Sicherheitsrelais ist und stelle dann fest, Edge, seit 3 Jahren ist das Teil nicht mehr verfügbar. Es gibt keine Ersatzteile mehr oder nicht mehr in der Menge, wie ich sie brauche. Dann werden die Betriebe ein richtig echtes Problem bekommen.
Was wäre denn jetzt zum Beispiel der Ansatz, den ihr fahren würdet, um dieses Problem zu bedämpfen?
Also das komplette Thema Obsoleszenzmanagement steht und fällt letztlich mit der Information, was habe ich wo verbaut? Weil ich brauche auch die Information, ob ich einen Frequenzumrichter, ob ich den einmal oder ob ich den 100-mal verbaut habe. Ich muss auch wissen, ist das bei mir in der Entsorgungsanlage verbaut, wenn die 3 Tage steht, tut es mir nicht weh, oder ist das in meiner Cash-Cow verbaut, die auf jeden Fall laufen muss? Da ist natürlich das Risiko ganz anders zu gewichten. Darum, wir als Inspares, wir haben eine App, womit wir so bestehende Produktionsanlagen herstellerneutral, und das ist an der Stelle wichtig, herstellerneutral katalogisieren oder inventarisieren, um damit erstmal eine Übersicht zu machen, was ist in den Betrieben drin? Dann hauen wir Lifecycle-Status da mit drauf und sagen dann erstmal, okay, der Alterungszustand von meinen Produktionsanlagen sieht der so und so aus. Und jetzt, wenn man dann natürlich einsteigt, wird das alles dann immer noch komplizierter und man muss aufpassen, dass man nicht vom Zehntel ins Hundertstel und ins Tausendstel rutscht. Wenn man natürlich von Schaltschrank zu Schaltschrank geht bei dieser Katalogisierung, dann kommt man auch an diesen Sicherheitsrelais vorbei. Und dann ist natürlich eine gute Gelegenheit zu sagen, okay, wir nehmen das Herstelldatum, das ist mal aufgedruckt oder mal Parameter. Wenn gar nichts draufsteht, dann muss man ersatzweise das Baujahr der Maschine nehmen, laut Herstellertypenschild, dass man wenigstens irgendetwas als belastbare Argumentationsgrundlage haben kann. Und wenn man diese Übersicht hat und die Informationen, was ist abgekündigt oder ich möchte es mal anders sagen, nicht was ist abgekündigt, sondern welche Teile sind noch verfügbar im Sinne von, ich darf sie betreiben oder im Sinne von, ich kann ein Ersatzteil besorgen. Und erst dann kann man da anfangen, tatsächlich ins operative Doing zu kommen. Das Blödeste, was passiert, ist, dass nach einem Personenschaden oder nach einer Prüfung ortsfester Anlagen der Prüfer sagt, Edge, bitte ausschalten, der TÜV ist abgelaufen. Also für alle, die nicht so tief in der Technik stecken, versuche ich das dann immer so zu erklären, wenn ich mit meinem Auto auf der Landstraße einem Wildschwein ausweiche und ich fahre in den Graben, dann kommt die Polizei, erstmal kümmern sie sich um mich und danach gucken sie nach Profiltiefe und ob der TÜV abgelaufen ist. Das hat mit dem Unfallhergang gar nichts zu tun. Es geht nur darum, wer am Schluss die Musik bezahlt. Und genauso wird es halt auch sein, wenn ein Schaden welcher Art auch immer entsteht, dann wird im schlimmsten Fall der Staatsanwalt kommen und sagen, hier, alle Maschinen, stopp, jetzt gucken wir mal, wer die Musik bezahlt. Und wenn dann Sicherheitskomponenten ohne mit abgelaufener Betriebsgenehmigung verwendet sind, ja, dann wird das Eis sehr dünn.
Ja, also das heißt, hochgradig relevant für sagen wir mal, die Haftung Ja? Und vor allen Dingen eigentlich auch für die Betriebserlaubnis, wenn man es so sehen möchte. Ja. Das heißt, vor allen Dingen auch verbunden mit einem hohen Kapitalschaden respektive mit hohen Opportunitätskosten. Jetzt haben wir aber natürlich auf der Gegenseite den Faktor, dass das natürlich wahnsinnig aufwendig sein kann, wenn ich das jetzt alles von Hand mache. Ja, du hattest eben mal die Anekdote erzählt, wie ihr demnächst mit einem Kunden gesprochen habt. Vielleicht magst du das mal einsortieren, wo wir uns da bewegen, wenn man jetzt nicht handelt.
Wir hatten so viel gesprochen, gib mir mal einen Satz mehr, ich weiß jetzt nicht.
Wir hatten kurz bevor wir mit der Aufnahme angefangen hatten, hattest du von eurem Besuch in den letzten Tagen erzählt.
Ja. Also wir hatten, wie es der Zufall so will, heute Vormittag hatten wir Termin bei einer Firma, wo ich längere Zeit beschäftigt war. Und bei diesem Termin war auch mein damaliger Abteilungsleiter, gesamttechnischer Leiter dabei. Dem habe ich das Thema heute Vormittag dann auch, es ist ja ein übersichtliches Thema, in drei Sätzen erklärt. Dann ändert er die Gesichtsfarbe und sagt, ja verdammt, Sebastian, weißt du, was das für uns bedeutet? Das sind ja nicht nur die Teile, wenn wir sie überhaupt noch bekommen. Wir brauchen ja auch die Mitarbeiter, die das austauschen. Wenn wir 100 Relais tauschen, was meinst du, wie oft da eins falsch angeklemmt wird und wir danach nicht aufstarten können? Und wenn wir die Teile nicht bekommen, dann müssen wir da Retrofits machen. Da wird das Ganze ja noch aufwendiger. Dann werden wir ja auch zum Anlagen errichten. Und das sind dann so, der hat innerhalb von 10 Sekunden hat der ein komplettes Horrorszenario von kapitalem Totalschaden von seinem Betrieb durchlebt.
Ja, und das finde ich eigentlich das Interessante. Ne? Ich sag mal, du hast ja so ein paar Faktoren gerade so im Vorbeigehen angesprochen. Ne? Vielleicht gehen wir da nochmal etwas detaillierter drauf ein, weil ich glaube, für dich ist es relativ selbstverständlich und für den Betriebsleiter auch, weil man das jeden Tag macht. Ne? Aber ich glaube halt, um die Perspektive hier auch mal zu erweitern, ne? Schon alleine der Faktor, erstmal zu wissen, was ich wo habe und wie gesagt, so blödsinnig das klingt, aber mal jedes Handbuch gelesen zu haben und mir zumindest mal einen groben Eindruck davon verschafft zu haben, was denn jetzt tatsächlich die Gebrauchsdauer ist, mit welchem Bezugspunkt und das auch entsprechend zu dokumentieren.
Ja.
Klingt ja schon nicht nach viel Spaß.
Ja, Elektrotechnik und Instandhaltung machen nur die Leidensfähigen.
Du kennst einen unserer Lieblingswitze, ne? Oder einen unserer Lieblingswitze zu Sadist und Masochist. Ich glaube, es ist der Lieblingswitz von Andreas Bader gewesen, ne?
Ja. Nein, aber ich bin gespannt, aber ich habe ihn schon mal gehört.
Ja, sagt der Masochist zum Markus, hilf mir nochmal gerade.
Jetzt muss ich kurz nachdenken. Das ist jetzt eine Logikfrage. Ja. Der Masochist sagt zum Sadisten, schlag mich.
Genau so.
Und der Sadist guckt ihn an und sagt, nein. Und der Masochist sagt, danke. ungefähr so ist das, was ihr jetzt gerade beschrieben habt.
Genau.
Also da sagst du sehr häufig danke.
Ja, also es ist als Instandhalter, natürlich Instandhaltung, die Firma möchte produzieren, die möchten, dass die Maschinen drehen und dann kommt die Instandhaltung immer wieder an und sagt, wir brauchen einen Produktionsstillstand, wir müssen was austauschen und die Teile sind teuer und wir brauchen eine Fachfirma und das ist auch teuer und solange ihr nicht produzieren könnt, ist das noch teurer. Die Instandhaltung gehört von der betriebswirtschaftlichen Sicht, glaube ich, nicht zu den Highlights in der Firma. Jeder weiß, man braucht die Instandhaltung. Ohne die Instandhaltung geht gar nichts. Das ist schon richtig. Das ist so wie ich weiß, ich muss mit meinem Auto zum Winter hin Winterreifen drauf machen. Ja. Oder drauf machen lassen, völlig egal. Aber an dem Tag, wo es soweit ist, bin ich davon genervt. Entweder muss ich selber machen oder ich muss zur Werkstatt fahren. Wenn ich zur Werkstatt fahre, kostet es nochmal Geld. Da bin ich nicht begeistert von. Wenngleich ich weiß, es macht Sinn und es ist richtig. Und so ist mit der Instandhaltung auch. Aber man versucht natürlich, also ich komme nicht auf die Idee, 3 oder 4 Mal im Jahr die Reifen zu wechseln, weil es so toll ist. Und so ist es ja mit der Instandhaltung auch. Man versucht, so wenig Instandhaltung wie irgend möglich zu machen und trotzdem die Anlagenverfügbarkeit so hoch wie möglich zu halten. Das heißt aber auch, Man versucht natürlich, und das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern einfach logische Konsequenz daraus, man versucht natürlich am Instandhaltungspersonal, wenn ich jetzt sage, so wenig wie möglich, nicht mehr als nötig zu haben. Und wenn dann halt mal Phasen sind, warum auch immer, Urlaubszeit, hoher Krankenstand, was auch immer, und die Instandhaltungskuh hat ihre Milch schon gegeben, dann sagt halt keiner, oh, wir brauchen noch mehr Kühe, sondern man sagt, man braucht einen Bauer mit größeren Händen.
Findet man den dann?
Also man sucht, man findet auch andere Bauer, man sucht auch andere Bauern, die haben dann auch mal größere oder kleinere oder stärkere oder eingecremte oder was auch immer Hände. Aber ob die Kuh dann tatsächlich mehr Milch gibt, das kommt vielleicht auch auf den Betrachtungszeitraum an. Also so hundertprozentig sicher würde ich das, glaube ich, nicht sagen wollen. Natürlich, man kann mit Strategien und Auswertung, kann man alles Mögliche optimieren, gar keine Frage. Aber definitiv, die Instandhaltung ist per se schon relativ gut ausgelastet. Und wenn ich jetzt mit so einem Thema komme, wie geht mal bitte an jeden einzelnen Schaltschrank und schreibt mal auf, welche Bauteile überall verbaut sind, und danach lest ihr 900 Seiten Dokumentation zu dem Handbuch, zu diesem Bauteil, die Instandhaltung wird sich eher am Kopf kratzen und sagen, nee, heute nicht mehr. Also ich sehe da tatsächlich vor dem Hintergrund, dass wir alle schon seit 2-3 Jahren drüber diskutieren, oh, da kommt ein wahnsinniger Fachkräftemangel auf uns zu, da sehe ich ein echtes Problem. Und selbst wenn wir es jetzt schaffen, diese Initialaufnahme zu machen und diese Initialbewertung, wann müssen wir an welcher Anlage welches Teil austauschen. Selbst wenn ich das schaffe und ich gehe dann ran und sage, jetzt brauche ich noch jemanden, der bereit ist, mir die Teile und den Umbau zu bezahlen und dann sind Teile abgekündigt und ich muss ein Retrofit machen, das ist ja ein Arbeitspensum. Ich kann heute nicht erkennen, wie das funktioniert.
Ja, respektive, ich würde jetzt mal behaupten, dass noch nicht mal in jeder Firma alle Kompetenzen für einen Retrofit in-house vorhanden sind. Also es gibt mit Sicherheit welche, die das können, aber ich glaube, das sind nicht alle, sondern in aller Regel wird das fremdvergeben. Also das heißt, da hole ich mir wieder meinen Anlagenbauer und mache das oder lasse das wieder machen. Die im Moment auch nicht unbedingt an akuter Langeweile leiden, um das mal so
als eine Idee, weil ich das Gespräch heute Morgen auch hatte. Kann man da draußen ein Business Case für Vorteile irgendwie machen? Es ist ja schrecklich, aber was ihr beschreibt. Aber es ist ja einfacher lösbar, wenn ich sage, ich habe auch etwas davon, dann lohnt sich ja für mich die Investition. Ist das jetzt tatsächlich der bleiben wir bei dem Beispiel Winterreifen. Ich finde, die haben immer einen großen Vorteil. In der Zeit, in der man Winterreifen auf dem Auto hat, fährt man keine Sommerreifen. Also man schont Sommerreifen und das Profil hält länger. Deswegen habe ich immer gedacht, so schlimm ist ja der Winterreifenwechsel eigentlich nicht. Alle haben sich ja immer aufgeregt und haben gesagt, da brauche ich 2 Satz Reifen, das ist ja alles so teuer. Und ich denke, naja, am Ende ist das nur diese 2 Felgen, also diese extra 4 Felgen plus das 2-mal wechseln. Wir hatten heute Morgen eine Diskussion, als mich jemand fragte, wie können wir eigentlich diesen Grad der Wirksamkeit bestimmen bei den wiederkehrenden Prüfungen. Das ist hier so ein ähnliches Thema. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben diese Analysen gemacht. Es ist nicht so, dass alle wiederkehrenden Inspektionen oder Prüfungen jetzt nur unsinnig sind, sondern viele von denen lösen wirklich eine sehr kluge, sinnvolle Instandhaltungsmaßnahme auf, irgendwas Korrektives. Und damit hält dann die Anlage wieder länger. Also viele sind, wie soll ich sagen, es gibt Prüfungen, die sind wirklich so, dass man sich an den Kopf kratzt und sagt, brauche ich die jetzt wirklich? Da hat mein Gesprächspartner gesagt, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir diese Analyse haben. Dann gehen wir mal zu den Prüforganisationen und verhandeln die nochmal. Müssen wir die wirklich tun? Ich finde das auch eine gute Idee. Gibt es, Sebastian, aus deiner Sicht irgendwie, ja, bis auf natürlich das Sicherheitsthema, klar, wir wollen alle nicht, dass was passiert, aber gibt es irgendein Business Case, irgendeine Vorteilsargumentation, dass man sagen kann, Mensch, das hat doch auch was Gutes, zum Beispiel dieser Retrofit, dass ich sage, ja, dann hält die Anlage vielleicht einfach wieder 25 oder 30 Jahre.
Ja, also wenn man wieder zurück zu dieser Badewannenkurve geht, also nehmen wir so eine normale Anlage, die hat ja nicht ein Sicherheitsrelais, sondern da sitzen auch mal 5 oder 8 oder 10 Stück nebeneinander. Und wenn man jetzt auf diese Badewannenkurve geht, die eben das Ausfallverhalten über die Zeit beschreibt. Daher kommt auch der Name Badewannenkurve, das am Anfang sehr hoch flacht. Also während der Inbetriebnahmephase flacht, gibt es viele Ausfälle, flacht dann ab. Es läuft dann
deswegen Badewannenkurve? Ich dachte, die heißt Badewannenkurve, weil man nur samstags badet und weil samstags immer die Anlagen kaputt gehen.
Bevorzugt Sonntagmorgens um 2.
Ja, oder an Feiertagen, an Heiligen.
Ja. Ja, nein, die heißt tatsächlich Badewannenkurve, weil sie aussieht wie eine Badewanne im Querschnitt. Ja.
Sagt man.
Also die Ausfälle bleiben dann über eine gewisse Zeit lang, bleiben die ja im Prinzip auch stagnieren auf einem Level. Da gibt es so Gelegenheitsausfälle oder Zufallsausfälle. Und ab einem gewissen Punkt nehmen dann die Ausfallraten zu. Das hat verschiedene Gründe. Das sind dann Zinn, Whisker, also das sind so nadelähnliche Ausprägungen auf den Lötpunkten, austrocknende Kondensatoren und, also ganz unterschiedliche Dinge. Wobei alles schon seit 1991 oder noch früher tatsächlich vom Engineering von diesen Komponenten wird schon so auf 20, 25 Jahre hin engineert, dass man schon sagen kann, Mensch, wenn ich das Ding 20 plus Jahre betreibe, dann muss ich davon ausgehen, dass die Ausfälle sich erhöhen. Und ein Ausfall von einem Sicherheitsrelais heißt auf jeden Fall, alle Maschinen stoppen. Dass es von dem her schon sinnvoll sein kann, dass man sagt, okay, jetzt alle raus. Ein Beispiel, was mir so passiert ist, das war in einer Kartonförderanlage. Das waren also viele, viele Fließbänder hintereinander, die mit 24 Volt Gleichstrommotoren angetrieben waren. Und die Anlage ist super gelaufen, wirklich toll, robust, wenig Fehler dran gewesen. Und nach 3,5, 4 Jahren hat es angefangen, dass diese Motoren sporadische Aussetzer hatten. Dann haben wir, also das passiert einmal, das passiert zweimal, das passiert dreimal, baut man einen neuen Motor ein, alles ist gut. Und dann irgendwann haben wir gesagt, das stimmt aber was nicht, wir müssen mal näher nachschauen. Dann haben wir so einen Motor auseinandergemacht und dann, darum auch der Einwurf mit dem Gleichstrommotor, war das ein alter Kohlebürstenmotor. Und dann habe ich gesagt, jetzt haben wir aber ein richtiges Problem, weil wenn von diesen 100 Motoren in Reihe die ersten 5 schon ausgefallen sind, dann sind die nächsten 25, da ist nicht mehr viel Profil auf dem Reifen. Wahrscheinlich guckt da schon der Stahlmantel durch und es geht jetzt ganz schnell bei den anderen 95 auch dem Ende entgegen. Und dann ist man aber in der Situation, dass man sagt, okay, jetzt bevor alles ausgefallen ist oder bei der Sicherheitstechnik eben ein Personenschaden entstanden ist, wir müssen jetzt ausreichend Ersatzteile beschaffen und dann in einer großen Hauruck-Aktion wieder auf Stand Auslieferungszustand hochrüsten, dass wir dann wieder wissen, wir haben, wenn es das erste Mal 3,5 Jahre gedauert hat, geht man ein bisschen runter mit der Zeit, 3 Jahre, bis wir das Gleiche wieder tun müssen. Und dieses Wissen, dass diese Ausfälle nach etwa 20 Jahren zunehmen, das ist ja da.
Ja. Also das heißt in dem Sinne, sagst du, der primär Business Case ist quasi, die Anlage wieder in einen verbesserten Zustand zu setzen und wieder die Badewannenkurve nach vorne zu wandern, sozusagen. Genau. Idealerweise unter Vermeidung des Initialabschnitts der Inbetriebnahme. so der feuchte Traum. In dem Sinne quasi das zu tun. Was mir eben noch eingefallen ist bei der Argumentation von Markus, für mich gibt es noch einen fundamentalen Unterschied zwischen den beiden Fällen, die wir eben diskutiert haben. Ne? Der eine Fall ist ja quasi eine klassische Instandhaltung, die ich tue, weil ich wirklich erwarte, dass etwas ausfallen würde. Diese Gebrauchsdauer der Sicherheitseinrichtungen ist ja, sagen wir mal, erstmal ein Postulat oder respektive ist ja ein, ich nenne es mal, ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
Genau.
Das ist eine künstliche. Das ist
genau der Begriff.
Ne, eine künstliche Grenze. Künstliche
Schranke und Grenze, die jemand aufgesetzt hat, weil er sagt, bis dahin bin ich noch dabei. Ja. Es ist nicht ganz so. Ich habe jetzt gesprochen über die wiederkehrenden Prüfungen. Ne? Also da sind ja eben auch welche dabei, wo man sagen kann, ja, musst du machen, kannst du machen. Ja. Lustigerweise, was ich ja immer interessant finde, ist, dass die eben doch diskutierbar sind. Ja. Sie sind zwar wiederkehrend, aber man kann zumindest mal reden, wie häufig die wiederkehren müssen. Einigen.
Je nachdem, also in den meisten Fällen ist es ja auch so, dass es vor allen Dingen darum geht, zu zeigen, dass es zuverlässig bis zu einem gewissen Punkt geht. Ne? Also das ist ja eigentlich das Entscheidende bei Sicherheitstechnik. Wenn ich nachher sage, ich habe im Betrieb gezeigt, dass eigentlich die Zuverlässigkeit gegeben ist, gibt es ja durchaus Möglichkeiten, sagen wir mal, das anders zu handhaben. Ne? Nur das ist natürlich mit dem höchsten statistischen...
Das Sicherheitsthema ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist mehrfach gemein. Ja, erstmal hast du dieses, was ihr schon besprochen habt, du hast dieses USGQ-Thema. Also Umwelt, Sicherheit, Gesundheit, Qualität. Das heißt, du läufst in verschiedene Punkte rein, wo du sagen kannst, wenn dann mal was passiert und jemand zeigt dir, das ist ja das Gemeine, Sebastian, das war, glaube ich, das, was du geschrieben hast. Jemand sagt umgekehrt, oh, das ist ja günstig für mich. Normalerweise hätte ich das ja als Versicherer alles bezahlt, aber sie waren ja so großzügig und haben da eine Lücke in ihrer Dokumentation, die jetzt darauf schließen lässt, dass das Profil ihres Reifens eventuell gar nicht für die Wildschweinbremsung ausreichend gut war. Und dann war die Straße noch ein bisschen glitschig. Wunderbar, ich freue mich, dass sie das gemacht haben. Ich bezahle das übrigens nicht. Oder zumindest haften sie für einen Teil mit.
Oder noch schärfer. Also ich meine, der abgefahrene Reifen, da wissen wir, der Bremsweg wird länger. Jetzt haben wir einfach nur die TÜV-Prüfung ist überfällig. Das Auto ist in einem technisch tipptopp Zustand. Ja. Ich habe nur vergessen, letzte Woche zum TÜV zu fahren oder vor einem Monat.
Hätten Sie mal hingehen. Ne? Zeigen Sie mal die Dokumentation.
Genau. Sie haben keinen gültigen TÜV, Sie dürfen das Auto so nicht betreiben. Punkt. Ob das Auto dazu technisch in der Lage wäre, ist völlig auf einem anderen Blatt. Ich muss ganz kurz bei dir, Björn, nochmal dazu sagen, mit dem Ausdruck Mindesthaltbarkeitsdatum, da muss ich ein kleines Veto einlegen. Mhm. Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist für uns alle geläufig, das kennen wir vom Lebensmittel. Da kriege ich ja gesagt, dieses Lebensmittel, der Becher Sahne, hält mindestens so lange. Wir haben es eigentlich mit einem Maximalhaltbarkeitsdatum zu tun. Mindesthaltbarkeitsdatum ist das, was die Garantie beschreibt. 6 Monate, 2 Jahre. So lange hält das Teil mindestens oder du kriegst einen kostenlosen Ersatz. Aber wir haben ja ein Maximalhaltbarkeitsdatum. Auch wenn die Komponente im 21. Jahr technisch noch funktioniert.
Genau. Also das war das, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte. Und also in dem Sinne ist es ja nicht so, dass diese Komponente dann, also Punkt 10 Jahre, ihren Dienst versagt. Ne, sondern es ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass sie danach nicht mehr fähig ist, mit der gleichen Zuverlässigkeit zu operieren, ist halt danach nicht mehr hinreichend hoch.
Ja, jetzt springe ich ganz kurz nochmal in die Betriebssicherheitsverordnung, weil wer jetzt schon fleißig gegoogelt und nachgelesen hat, der wird merken, worauf ich jetzt raus will. Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaßnahmen und so weiter. Dabei sind die Angaben des Herstellers zu berücksichtigen. Der nächste Satz, der kommt. Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen sind unverzüglich durchzuführen und die dabei erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen. Mhm. Gerade dieses unverzüglich ist natürlich ganz böse.
Ja, klingt auch sehr nach deutscher Verordnung. Unverzüglich der schönste Zusammenhang für unverzüglich ist natürlich Sitze unverzüglich mit Termin beziehen. Aber das ist ein ganz anderer Kontext.
Das ist ein Wartwitz, den müssen wir an anderer Stelle dann mal erklären. Aber alle Walt Disney-Fans und alle Karl-Barks-Leser werden ihn kennen, ja.
Ja. Ich gebe mal ein anderes Beispiel, wo diese Dramatik von dieser Gebrauchsdauer auch nochmal deutlich wird. Wir haben so viele Windkrafträder in Deutschland stehen. Wir haben alle eine Einspeisevergütung von 20 Jahren und die Dinger sind auch darauf kalkuliert. Aber 20 Jahre Betriebsdauer. Die Teile sind aber vor ihrer Inbetriebssetzung ausgeliefert worden. Und wenn ich ab dem Auslieferdatum die 20 Jahre zähle, dann darf ich ja so ein Windrad vielleicht nur 19 Jahre betreiben. Und jetzt kippt plötzlich wunderbar unsere CO2-Einsparung und die ganze Finanzierung von dem ganzen Kladderadatsch. Das fällt plötzlich alles, wird schwierig.
Ja, also ich glaube, es gibt oder wir haben relativ deutlich gemacht, dass es auf jeden Fall Handlungsbedarf gibt, was natürlich zu der Frage führt, weil wir uns Richtung Ende unseres kleinen Podcasts bewegen. Wie treten am besten Leute mit dir, mit euch in Kontakt und wie würdet ihr dann vorgehen, um den Leuten diesen Schmerz etwas zu nehmen?
Also wie kann man mich oder uns erreichen? Entweder über LinkedIn, Sebastian Fink, oder info an s.fink@inspers.de, s.fink oder info@inspers.de. Also Telefonbuch stehen wir auch, die ganz normalen Wege, die, glaube ich, jeder kennt oder sich denken kann. Wie können wir den Schmerz lindern? Zuallererst müssen wir mal wie beim Arzt auch, zuerst braucht man eine vernünftige Diagnose. Das heißt, man muss erstmal ins Röntgen oder ins MRT. Wir müssen den Betrieb durchleuchten. Was ist wo und in welcher Anzahl vorhanden? Und da fängt es, glaube ich, erstmal an. Und da können wir unterstützen.
Ja.
Das heißt nicht, dass wir das zwingend in dem Betrieb vor Ort machen können. Man kann auch die Instandhaltung kann unsere App nutzen, um das selber zu machen, wenn sie noch die Kapazität frei haben. Von unserer Seite her gern.
Ja.
Aber da ist auf jeden Fall, muss da Aufklärungsarbeit geleistet werden, weil ja Unfälle oder Vorfälle in Betrieben möchte sich keiner leisten können.
Ich glaube, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und dementsprechend bleibt mir eigentlich nicht mehr viel, außer dir zu danken, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und dabei sein zu danken, dem Markus für die intelligenten Fragen zu danken.
Uns zu entschuldigen, weil wir jetzt allen fürchterlich wahrscheinlich einen Schreck eingejagt haben. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich besser. Dieser Schreck, der ist ja unvermeidlich. Die Situation kommt ja nun mal. Da ist es vielleicht ein bisschen besser. Man war jetzt einmal im Horrorfilm und hat jetzt zumindest die Möglichkeit, aus dem Kino halt wieder rauszukommen, anstatt dass jemand anders einem das Drehbuch auf den Tisch legt.
Ja, also aus dem, was ich aktuell erlebe, wer sich jetzt hier ganz furchtbar ertappt fühlt und sich denkt, verflixt nochmal, es geht ungefähr 90% so. Die allermeisten wissen das nicht.
Dafür gibt es ja unseren Aufklärungspodcast.
Voilà.
Das ist ja eine unserer Aufgaben, die wir hier hoffentlich hinreichend erfüllen.
Der Oswald Kolle der Industriepodcast, auch nicht schlecht.
Dr. Markus Sommer. ja, vielen Dank und
Sebastian, vielen Dank.
Klassischerweise mit einem Tschüss.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss.